Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Guten Morgen, lieber Peter.
Guten Morgen, Christian.
Hallo.
Es ist Donnerstag.
Wir sind einigermaßen pünktlich.
Ja, wir kommen langsam wieder in unseren Drive. Ihr habt bestimmt gemerkt, wir waren jetzt die letzte Zeit so ein bisschen...
Ja.
Aber das lag auch an den ganzen Gästen, die wir hatten.
Das
und
stimmt.
So. Und genau, wir geben Urlaub. Anderen die Schuld. Urlaub.
Ja, die erste Woche nach meinem Urlaub war schon natürlich vollgepackt mit allen möglichen Sachen. Ich hatte eine ganz interessante Gegenüberstellung. Ein Kunde hatte eine ältere Referenz Kev-Kette gehabt und hatte daran Denon AV-Receiver.
War die Referenz, ne? War das die mit dem Super-Hochtöner oder war das die schon mit, also ohne Super-Hochtöner, mit diesem Q-Chassis oder obendrauf noch so ein kleiner Dongle?
Der war der kleine Dongle noch obendrauf.
Ach, ja. Dann ist die schon ein bisschen älter.
Ja, die ist schon, würde sagen, 15 Jahre oder.
Ja, so ein bisschen B&W-like gebaut,
ja, genau.
Dinge, ne?
Mhm.
Um
Gottes Willen, jetzt gibt's Bashing.
Nee. Genau. Wer hat jetzt angefangen mit diesem Design? Keine Ahnung. Sehen so ähnlich aus. Und?
Es war wirklich interessant, ja. Also das Erste, was wir gemacht haben, also ich hatte einen E5000 dabei, ich hatte einen E800 dabei, ich hatte eine DAC 60, also die digitale Wandlerplatine dabei.
Also alles Akkuface.
Genau. Und erstmal so gehört. So, das war, die Anlage stand da, dann haben wir
also
die alte Anlage mit den Denon A1 Geräten, das war der große AV-Receiver und das große, der Omniplayer als Laufwerk.
Ja.
Fand ich damals, das ist ja jetzt auch irgendwie 13, 14 Jahre oder sowas, genau. Ne? War das ja schon so das Fund in der Heimkinokette.
Silber oder schwarz?
Silber, ja.
Also diese geschwungene Front.
Ja, es sah wirklich, wirklich schön aus.
Aber als AV-Receiver oder als...
AV-Receiver.
Doch, okay. Ja. Schön, toll.
Und war auch eine mehrkanalige Kette da, also Center, zwei Subwoofer und so. Und dann, es lief Klassik. Ich habe dann erstmal eine Stimme draufgegeben, ist für mich immer ein bisschen einfacher dann einzuordnen. Ja. Und er sagte, ja, irgendwie so ein bisschen Räumlichkeit fehlt. Das war richtig, es war gar keine da. Also war wirklich schwierig. Und dann haben wir als allererstes mal die Lautsprecher von der Wand und aus der Ecke raus in den Raum gezogen. Mhm. Und ich will jetzt nicht sagen, das war der größte Vorteil, der dann entstanden ist, aber es war wirklich der Gamechanger. Ne?
Ja.
Und haben dann damit gehört, er hat gesagt, der Wahnsinn. Okay, was da jetzt passiert ist, unglaublich.
Aber das finde ich ja schon so lustig. Ja. Ne? Jetzt hat er die Kette seit 13 Jahren und hat das nicht probiert.
Also hat es nicht probiert, genau.
Genau, man muss schon immer noch mal wieder dran klopfen und sagen, guck mal.
Genau. Ob sie jetzt letztlich stehen bleiben, ist ja was anderes.
Okay.
Aber man weiß, wo sie positioniert werden könnten,
um,
wenn man dann mal, weiß ich nicht, eine Stunde in der Woche Zeit hat, sich intensiv dahinzusetzen, Musik zu hören, dann kann man sie ja dahinstellen.
Ja, genau.
Das haben wir ja bei vielen Kunden, die jetzt sagen, okay, ne, aus, weiß nicht, optischen Gründen bleibt das Wohnzimmer so, wie es ist. Und wenn ich Musik höre, kommen sie dann an die Punkte. Naja, also das war schon mal gigantisch gut. Dann hat er einen Bluesound Note, also den neuen kleinen Streamer. Und halt das Laufwerk. Das Laufwerk war über Denon Link an diesen AV-Receiver angeschlossen und darüber hat er auch SACD gehört. Jetzt ist ja die Problematik, was machst du mit einer SACD-Tonspur? Wir wollten das digital einspielen in die DAC. Das funktioniert nicht. Mhm. Da kommt nur dann die CD-Tonspur, also PCM 44 Kilohertz raus oder analog. Wir haben dann einmal angefangen, erstmal der E800 hat vor sich hingekocht, den haben wir angeschlossen, damit er mal ein bisschen warm wurde.
Sich hingekocht.
Klar, ich bin ein bisschen gefahren und die haben über Nacht im Auto gestanden, waren also eisekalt.
Ja, okay. Ne.
Dann kannst du mit dem Class A natürlich jetzt nicht eisekalt losspielen. Haben wir mit dem E5000 angefangen, die DAC 60 eingebaut und haben dann erstmal das Laufwerk angeschlossen.
Digital an die DAC 60.
Erstmal analog.
Oh, okay.
So, und das war gigantisch schlecht.
Aber jetzt, also jetzt aber im Vergleich zu dem A1 Receiver, war dann der Akkuface mit dem Laufwerk schlechter oder meinst du jetzt?
Ja.
Okay.
Tatsächlich. Weil das Laufwerk analog dieser Wandler so schlecht geklungen hat.
Ach so, mit dem Receiver geht er ja über den Link digital zum Receiver.
Genau. Und dann hatten wir da die SACD-Tonspur und jetzt hatten wir nur in Anführungszeichen die CD-Tonspur. Entschuldigung, das war ja analog dann auch die SACD-Geschichte. Aber das hat überhaupt nicht geklungen.
Sorry.
Komplett verrückt. Dann haben wir Streaming angeschlossen.
Ja.
Den haben wir, der neue Node hat ja einen USB-Ausgang. Das heißt, wir haben ein USB-Kabel dabei, den konnten wir dann direkt in die DAC einspeisen. Mhm. Das war wie Licht und Schatten. Das war ein komplett anderes Spiel. Also wir haben gleiche Song rausgesucht. Weiß jetzt nicht, ob es die gleiche Pressung war, aber das passte so. Das war unglaublich, was sich da getan hat. Da hat sich dann sofort dargestellt, dass der Verstärker, wir haben dann nochmal zurückgeschaltet auf den AV, also gar keine Schnitte gezogen hat. Der Denon ist dann komplett zusammengebrochen im Vergleich AB. Was wir dann gemacht haben, ist das Laufwerk einfach mal digital an die DAC anzuschließen. Das heißt, den integrierten DAC aus dem Laufwerk umgehen, den als reinen Transporter nutzen, auch wenn es nur CD-Qualität ist, aber dann rüber zu schicken. Und dann haben wir tatsächlich gemerkt, dass das limitierende Element der Wandler in dem Laufwerk war. Der war so schlecht, das analoge Ausgangssignal, dass du das konntest du einfach nicht gebrauchen.
Das ist so irre, ne?
Das ist wirklich der Wahnsinn.
13 Jahren und damals absolut state of the art.
Ja, also du konntest es analog nicht gebrauchen. Und da war ja wirklich, also ich sag mal, wenn du dir die ganze Audiosektion da drin anguckst und hast ja auch nochmal die technischen Daten durchgelesen, die haben ja sehr viel Wert auf diese gerade analoge Ausgangssektion gelegt.
Ja.
Nicht gebräuchlich. Also das hat geklungen, als ob du da wirklich einen 0A15 300 € Blu-ray-Player angeschlossen hast. So schlimm war das.
Also schon krass, ne? Wie viel dann über 10 Jahre in der DAC-Entwicklung jetzt passiert ist dann.
Ja. So, und wenn du jetzt dann Streaming gegen die digitale Zuspielung dann verglichen hast, dann war der Sprung bei weitem nicht mehr so groß auseinander. Der war eng zusammen, aber für Streaming, das hast du gemerkt, also es war dynamischer, es war untenrum druckvoller gewesen.
Habt ihr Kubis gehört, oder?
Wir haben Kubis gehört, aber auch da 44 Kilohertz, weil uns ja auf der anderen Seite auch nur die 44 Kilohertz CD-Qualität zur Verfügung gestanden hat.
Ja.
Und das fand ich wirklich beeindruckend, dass es dieses alles Entscheidende, also nicht alles Entscheidende, aber das Entscheidende letztlich die DAC-Platine war oder einfach ein guter Wandler.
Und jetzt hast du dann die DAC 60 in den Denon geschoben und warst du froh?
Ja, nee. Das war ja dann hinterher auch die Verstärkergeschichte, die dann wirklich extrem unterschiedlich war. Nur klar, wenn du vornherein natürlich als Quelle nichts geben kannst, weil es so schlecht ist, dann kannst du auch nichts differenzieren hinten an unterschiedlichen Leistungen. Mhm. Ne? So, und dann haben wir relativ zügig dann natürlich den Denon auch zur Seite gestellt, in Anführungszeichen, und haben dann die E800 und E5000 gegeneinander verglichen. Mhm. Das ist ja einmal Transistor und Glas A.
Mhm.
Und da war es tatsächlich so, dass der Transistor in der Kombination also mit
AB.
Den...
Der AB.
Der AB, mhm. der in der AB in der Kombination mit den Referenzlautsprechern von Kev und der Musik, die er gehört hat, besser geklungen hat.
Okay.
Also er hat sehr viel Piano-Klassik gehört und da muss ich sagen, das war einfach, es war umrissener. Ne? Wir haben Jazz gehört, kleines Ensemble, geil, da spielt der E800 einfach genau wunderschön weich und akustisch und genau das, was du brauchst. Aber so bei der Piano-Geschichte hat mir das andere auch besser gefallen. Und dann hat er gesagt, er wollte jetzt nochmal Queen hören und das war eine ältere Aufnahme, die jetzt nicht so gut war. Und da war der E5000 dann auch besser. Also in der Kombination für das, was er da gehört hat, dann ist er dann auch stehen geblieben. Aber das war jetzt mal interessant. Das hat, ich würde sagen, wir waren dann bestimmt 5 Stunden zugange.
Krass, ne?
Und immer wieder hören, da fliegt die Zeit. Muss natürlich auch umbauen, ne? Die DAC-Platine raus, in den anderen reinschieben, gleiche Stück wieder rausholen und so weiter. Und das war schon eine spannende Geschichte, sich das mal so dann auch zu erklären, auch dem Kunden zu zeigen, wo die Unterschiede sind, was man machen kann. Allein nur unterschiedlich anschließen. Ne? Gleiches Laufwerk, aber einmal analog, einmal digital angeschlossen, 2 völlig unterschiedliche Welten.
Mhm.
Aber das muss ja nicht immer so sein. In dem Fall war das so. Das kann ja auch mal andersrum sein.
Ja, ich fand also generell leider immer noch, jetzt mittlerweile machst du ja wenig Blu-ray, aber es war schon so, dass ich auch bei Oppo oder so immer den Eindruck hatte, diese ganzen Multiplayer-Dinger, die werden ultra hoch gejatzt irgendwie, aber wenn man die mal hört, rein mal CD da reinschmeißen.
Gegen reines Laufwerk so. Ne?
Keine Geld. Chance, Oppo für 1.700 €, wenn du einen 1.700 € CD-Spieler daneben gestellt hast, dann das war einfach ein Unterschied.
Mhm.
Das ist nicht so dolle, diese Multiplayer dann.
Ja, aber das war halt...
Ich glaube, der Denon war sogar bin mir gar nicht ganz sicher, war nicht so der A1 damals mit einem Dual-Laser ausgestattet? Hatte der zwei Laser?
Ich glaube, der hatte sogar drei.
Oder sogar drei.
Der hat ja auch SHCD und DVD-Audio drin und sowas. Also ich meine, der hatte sogar drei Laser gehabt.
Auf jeden Fall hatten die verschiedene Linsen. Ne? Ja, ja. Ich meine, so war das. T&A hatte das, glaube ich, auch mal. Mhm. So, das war ja schon ein Riesenaufwand. Ja. Und trotzdem. Ja. Aber das ist so krass. Ja, wir hatten ja jetzt auch schon öfter erwähnt, jetzt hier mit der DAC 200 von T&A, dieser Wandler. Mhm. Die, wie krass dann diese Unterschiede sind. Ja. Also ja. Da bin ich dann schon ab und zu auch der Meinung, wenn du dann einen Blueshorn zum Beispiel hast und hängst dann eine richtig gute DAC hinten dran, dann hast du erstmal, also das ist, glaube ich, der hörbarere Schritt, als fürs vielleicht gleiche Geld dann die Bridge zu wechseln, aber einen schlechten DAC zu haben.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, die Basis da macht schon viel DAC.
Wahnsinn, ja, was das macht.
Das ist sehr witzig, ja. Ja, cool.
Ja, das war ein interessantes Ding.
Ich habe heute Mittag noch ein interessantes Ding. Ich habe nämlich eigentlich zwei. Ich habe eine spannende Vorführung, wo ich mich drauf freue. Ein Kunde von uns hat seit längerem, also seit vielen Jahren, den Nova von Name, also All-in-One. Und möchte heute Mittag mal die 200er-Kette hören.
Ja.
Von Name, diese New Classic.
Ja, ja, ja.
Die steht ja schon drüben. Ich habe jetzt, muss die noch richtig anschließen und will die mit Rune vorführen. Mhm. Da muss ich noch ein bisschen machen. Das und ich habe eigentlich den ganzen Tag quasi eine Planung noch vor mir, weil ich heute Nachmittag zu einem Kunden fahre, der ein sehr großes Heimkino bekommt und das ist witzig. Also nur mal so zur Erläuterung. Wir haben quasi ein Dachgeschoss mit einer 5 Meter hohen Decke, als Giebel so, ein riesiges Fenster. Und wir werden, also wir sind gerade am Planen, wie wir einen Bodentank setzen.
Mhm.
Und um die, das ist eine Balkendecke quasi, also der Boden wird vom Balken getragen und wir wollen die komplette Tiefe dieser Balken nutzen und darüber noch ein Möbel stellen. Und in Summe soll das mehr oder weniger einen 83 Zoll OLED-Fernseher verschlucken dann.
Oh, okay.
Und dann wollen wir eine Stahlwanne bauen, zwischen zwei Balken hängen und da dran dann halt eben einen elektrischen Lift setzen, um den dann rauszufahren aus dem Möbel. Und dankenswerterweise, Hannes, wenn du es hörst, viele Grüße, er plant immer super viel. Also designt das auch am Rechner alles, ist er sehr, sehr intensiv dran, der Kunde selber. Und hat jetzt noch vorgenommen, hinter das Möbel auch eine Scherenleinwand zu setzen, die aus dem Boden rausfährt.
Mhm.
Auch noch, also auch im Boden versenkt, aber eben hinter dem Möbel. Da habe ich jetzt den Querschnitt von ihm bekommen und so. Und da muss ich jetzt diese Bodenwanne noch planen und erstmal den Halter definieren, also den Lift definieren.
Mhm.
Und da brauche ich jetzt erstmal von LG noch die technischen Daten vom 83er, die technische Zeichnung. Haben wir die noch? Weißt du das?
Also ich habe sie zumindest für die G29-Serie.
Auch für die Großmodelle? Oder
ja.
Ja, das muss ich mir dann mal angucken.
Aber das, wenn du gerade Kabelführung und so weiter brauchst, dann das kann schon sein, dass die sich geändert haben.
Nee, ich brauche vor allen Dingen halt natürlich WESA, also die Bohrung der Gewinde.
Mhm.
Haargenau, weil ich stelle mir das dann schon so vor, dass die Bodenwanne quasi irgendwie direkt dran geschweißte Gewindestangen hat, wo ich das dann sehr einfach reinsetzen kann. Es muss vor allen Dingen auch später nochmal erreichbar sein, ne? Wenn so ein Motor ausfällt in so einer Wanne drin oder so, muss man mal rauskriegen. Aber da kommt ja gleich jemand zur LG-Schulung noch. Die haben wir heute auch noch.
Stimmt.
Vielleicht hat der Peil.
Stimmt, den können wir direkt fragen.
Genau, ja, direkt.
Das ist eine gute Idee.
Ja, weil die technischen Zeichnungen von LG zu kriegen, ist gar nicht so einfach.
Das stimmt, ja. Ja, da ist, die kommen ja alle aus Korea, das dauert immer ein bisschen. Ja,
ein paar Schlösser drauf.
Mm, ja.
Naja, auf jeden Fall wird das spannend und aufwendig, aber sehr, sehr interessant. Da muss ich mich noch mal ein paar Stunden hier irgendwie im Dschungel einsperren, also im neuen Laden und genau, ein
bisschen planen. Wann ist da die Realisierungszeitpunkt?
Ah, das ist eine gute Frage. Eigentlich soll das Ende des Jahres stehen, das Ding.
Na, da ist ja noch ein bisschen.
Ja, gut, also jetzt installiert werden, also jetzt muss das mal gemacht werden, weil der Boden wird ja irgendwann zugemacht.
Ja.
Das heißt, das muss ja jetzt schon die nächsten Wochen fertig sein, das Ding, so ist das nicht. Genau. Und das wird, glaube ich, ganz cool. Und dann machen wir einen Pizzaabend bei ihm. Und er hat schon gefragt, ob wir dazu ein Video machen sollen. In dem Studio, dann, wenn das Kino fertig ist, da wird ein 802 stehen und ein großer Center von B&W. Und jetzt haben wir mal angedacht, diese neue Marantz VN-Stufen-Kombi, die Cinema.
AV10, M10.
Ah, leck um jo.
Ja.
Sehr hübsch. Und genau, so mal gucken.
Schön.
Ja.
Was hatten wir denn noch? Ah, ja, Ralf Hogen, der Yamaha Außendienst, hat tatsächlich unser Video gesehen, und zwar das letzte von der Ela Connex, dieser kleinen aktiven, was ich gemacht habe.
Hat welche bestellt?
Nee, das nicht, aber er hat gesagt, ich habe eine gute Idee. Ihr habt doch den Vinyl 500, das ist dieser streamingfähige Plattenspieler.
Ja.
Schließ ihn doch mal da dran an. Und das ist echt eine schöne Idee. Da hast du nämlich auf minimalsten Raum quasi alles.
Witzig.
Du hast einen aktiven Lautsprecher mit HDMI, ARC, Bluetooth, Subwoofer-Ausgang etc. Du hast einen Plattenspieler, der gleichzeitig aber auch noch Airplay-fähig ist, streamingfähig ist, Cast-fähig ist und so weiter und so fort.
Heiliges.
Der im Multiroom zusammenbindbar ist. Und der liegt ja auch, weiß ich nicht, irgendwie so um die 500 Euro, glaube ich, die Lautsprecher auch. Also hast du für knapp Tausender die eierlegende Wollmilchsau, da fehlt ja gar nichts mehr. Wenn es klingt.
Müsste man sich da mal anhören.
Ja, ja.
Der war gestern da und hat auch nochmal gezeigt, da kommt von diesem 2000er, wo du das Video gemacht hast, von dem Yamaha All-in-One, kommen ja noch kleinere Modelle raus.
Oh, darfst du das schon sagen?
Das darf ich, glaube ich, sagen. Ja, da gab es eine fertige PDF.
Ja? Okay.
Ich nehme das jetzt mal an. So, da kommt ein 800er raus und ein 1000er.
Ja.
Und genau, All-in-One. Also da halten wir uns jetzt mal zurück. Auf jeden Fall wird es sehr spannend. Und es sieht schön aus.
Hast du die PDF? Ich war gestern nicht da.
Die habe ich nicht, aber die kriegen wir bestimmt. Schöne Grüße, Ralf. Wenn ich es nicht sagen durfte, hau mir auf die Finger. Genau.
Piepen wir den Peter hier raus.
Ja, genau. Ja. Piegen. Da gibt es einen Piep von, und da kommen neue Geräte. Darfst du das sagen?
Nee, weil die Info, die kam irgendwann schon zum Jahreswechsel, aber er sagte, es ist noch unter Verschluss.
Nee, aber ich glaube, jetzt das
nehme
ich
an. Jetzt ist egal. Jetzt ist draußen.
Jetzt ist es älter, genau.
Okay.
Ja, und ich wollte noch erwähnen, wir haben... ich habe mich noch mal ein bisschen ausgetobt und beschäftigt mit dem Transrotor Max.
Ja.
Irgendwie hatten wir ja letzten zwei Monate irgendwie so viel Transrotor Kunden da. Und genau. Und Transrotor Max ist der kleinste Schallplattenspieler, den Transrotor bietet. Also der günstigste, kleinste wahrscheinlich auch, ja, mechanisch. Und ganz, ganz spannendes Ding, weil du kannst bei allen Transrotors ja im Prinzip super viel aufbauen.
Hm.
Also der kann bis zu zwei Arme, dann
externe Motorsteuerung.
Externe große Motorsteuerung, wenn du möchtest, genau. Und halt einen Haufen Arme.
Hm.
Ich habe den jetzt hier erstmal mit dem kleinsten Reger gemacht, RB220. Haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker mit dem kleinsten Regerarm, würde ich jetzt so.
Finde ich auch optisch, ehrlich gesagt.
Ja, ne? Also eigentlich gehört da ein 8. Wie heißt der 3000er Reger drauf? 3000er Reger hat dann diese.
Der ist wirklich schön.
Der ist verchromt dann so ein bisschen.
Ja, das passt dann auch zum Gesamtkonzept, ja.
Aber in dem Fall war das so, dass der Kunde erstmal möglichst klein, das heißt möglichst klein, er wollte einfach einen Schallplattenspieler haben, den er auch später nochmal aufrüsten kann.
Ja, das kannst du auf jeden Fall.
Und da war es halt so, dann dachte ich jetzt, ob ich jetzt ein, weiß ich nicht, was für ein Reger drauf mache oder ein 220er erstmal, dann passt das. Wir haben jetzt die kleine Constant 1 noch dazu gestellt. Wenn das dann da ist, wird es jetzt ausgeliefert.
Ist da.
Ist da?
Ist eben gekommen.
Ah, super.
Ja.
Cool. Weil, so, genau, sind wir noch beim nächsten witzigen Thema. Derjenige kriegt auch, der Stefan, der kriegt auch den Laser TV, also den Nabereis Beamer von Samsung.
Da wollten wir eh noch ein paar Punkte zu sagen.
Genau. Ne? Weil da ist die neue Leinwand ja da endlich von Selexen.
Ja. Nahbereichsbeamer, was ist das?
Nahbereichsbeamer, ich glaube, wir haben es ja schon mal erwähnt, das sind Kurzdistanzbeamer.
Genau.
Und man muss sich das so vorstellen, die können bis zu 130 Zoll, das ist ja wirklich Zeug. Jetzt, also der, von dem ich jetzt rede, das ist der Premier von Samsung, der kann bis zu 130 Zoll auf einem Abstand von, ich würde sagen, der Beamer steht Vorderkante zur Leinwand 20 Zentimeter weg oder so, bei 100 Zoll zumindest, vielleicht bei 130 Zoll, dann vielleicht 25 Zentimeter. Der hat einen SAT-Receiver drin, also einen Empfangstuner drin, um normales Fernsehen zu schauen. Das Ding ist ein komplett ausgestatteter, aktueller Samsung Smart TV.
Ja.
Und mit der neuen Software, die jetzt auch schon da ist, sauschnell, also richtig hübsch zu bedienen. Und es gibt von Selexen jetzt eben eine Leinwand, eine ganz neue. Das sind Leinwände, die sind dafür da, dass sie das Licht, also ein Kurzbereichbeamer, sitzt quasi auf einem Lowboard.
Genau. Okay. Unterhalb der Leinwand.
Ja.
Und schickt über Spiegel letztlich das Licht auf die Leinwand von unten hoch.
Und dadurch entsteht ja so ein Lichteinfallwinkel.
Ja.
So. Und deswegen ist es bei den Kurzdistanz-Leinwänden gut, wenn die das Licht ähnlich wie so ein Katzenauge jetzt nicht in dieselbe Richtung zurückstrahlen, sondern einen Winkel erzeugen, dass das Licht kommt von unten auf die Leinwand drauf und wird dann quasi in der Horizontalen auf einen draufgeschickt. auf den Seher, ne, zusehende. Und das ist nicht nur deswegen cool, weil du natürlich dadurch sehr, sehr nah da dran kannst, sondern auch, weil du ja jetzt dadurch Licht, was vom Fenster reinfällt oder Licht, was von der Decke kommt, eben nicht in diese Richtung zurückreflektierst. Normale Leinwand schon tut, wenn jetzt eine Lampe an ist. Und das haben wir uns jetzt hier angeschaut, ne? Und das, also wo wir sehr skeptisch waren, ich zumindest, war die Lichtausbeute.
Und das ist wirklich gut. Sehr gut. Also das kann man auch im hellen Raum machen.
Ey.
Ja.
Fett. Richtig gut. Also es ist fast ein vollständiger Fernsehersatz. Es ist nicht ganz so hell wie ein Fernseher, klar. Auch nicht ganz so hell wie ein OLED. Aber du kriegst natürlich ein riesiges Bild hin.
Und du kannst es verstecken.
So.
So, und das ist eigentlich der Benefit, ne? Wenn du jetzt einfach sagst, ich will keinen Fernseher in meinem schön gestalteten Wohnzimmer, wie auch immer haben, in der Bibliothek etc. Ne? Und du sagst, ich will da nichts sehen. Ich will dieses riesige schwarze Loch, brauche ich ja irgendwie 83 Zoll oder sowas oder 77 Zoll. Das ist natürlich immer ein echter Fleck. Und wenn du sagst, ich habe eine schön gestaltete Wand und da will ich nichts sehen und habe da eine Motorleinwand, die von unten hoch oder von oben runter fährt und bringt mir da so ein großes Top-Bild hin, dann würde ich auch sagen, gehe ich in Kompromiss ein, die paar Prozent, die mir jetzt ein OLED bildqualitativ mehr liefert, dann halt zu sagen, ja, das ist so. Aber dafür sehe ich nichts.
Ja, gehe ich absolut d'accord. Vor allen Dingen, also die Leinwand ist so eine schiere Motorleinwand, die hier hochfährt und dann eben komplett verschwindet.
Du richtig kannst, wertig auch.
Ja. Echt wertig. Ja, ja. Du kannst alles abspeichern, also welche Höhe die dann ausfährt. Ich fand das super spannend.
Ja.
Das war also ein sehr interessantes Ding. Genau, und der kriegt den Transrotor und da fahren wir dann ja jetzt, wenn die Konstant 1 da ist, fahren wir dann bald dahin.
Schön. Guck
uns das mal an.
Mensch.
Jawohl, viel Neues. Ich würde sagen, wir kommen zur Mucke und gehen an die Arbeit.
Gehen an die Arbeit. Endlich. Ich habe was mitgebracht. Und zwar, ich habe zwar kein TikTok und auch wenig bis gar kein Instagram, aber manchmal sieht man ja bei den Reels so Clips, die sind mit Musik hinterlegt.
Ja.
Und manchmal sind da coole Sachen dabei. Und eine, das ist irgendwie so ein richtig lustiger, gute Laune-Song, der ist von der Gruppe The King Can and Barbecue Show. Und der heißt Love You So.
Geil.
Das ist, muss man anmachen. Ist auf jeden Fall gute Laune, das Song geht richtig, also richtig ab. Jetzt qualitativ hochwertig, weiß ich nicht. Ist jetzt nichts, um die Anlage auszureizen, aber für den Spaß auf jeden Fall super.
Jetzt bei der Sonne schön.
Genau.
Ich habe Inas Nacht gesehen.
Ja.
Ist sau witzig.
Super. Die Frau, die ist echt klasse.
Die ist super sowieso. Ja. Da war Westernhagen da.
Mhm.
Und der Marius war sehr sympathisch. Ich habe nicht viel mit dem mich beschäftigt bisher, außer mit der Mucke.
Wir haben es noch nicht so oft gesehen.
Nee, aber ich finde, der hat so eine Attitüde irgendwie manchmal so, ne? Die wirkt so ein bisschen arrogant oder so. Ich fand den richtig sympathisch, den Kerl. Und dann habe ich die Tage sowieso zufällig mit dem Yannick nochmal mit 18 gehört.
Ja.
Hier über die 101 im großen neuen Laden. Und da gibt es von ihm dieses Pfefferminz-Experiment-Album. Das ist eine sehr gut aufgenommene Sache vom Woodstock Recordings. Und direkt die Nummer 1 mit 18.
Ja.
Geil aufgenommen. Rollt die ersten paar Sekunden, aber danach rollt so ein Bass durchs Zimmer. Ist sehr, sehr gut aufgenommen und macht auch gute Laune.
Ja, cool.
Kann man sich anhören.
Sehr schön.
Ja, fein.
So. Dann an die Arbeit.
Ab geht's.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Leute. Ciao.